Zur Einstimmung auf die Predigt ein Text aus Epheser 4. Patrick, kannst du uns den an die Wand werfen? Ja. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden, wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe, und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt, mal mehr und mal weniger, ist die Frage nach meinem Glauben. Es geht aber bei dieser Frage weniger um die Intensität des Glaubens, also wie stark glaube ich, was bedeutet mir mein Glauben, sondern es geht mir bei dieser Frage um den Inhalt des Glaubens. Mir stellt sich die Frage, was glaube ich? Wir bezeichnen uns als gläubige Menschen. Und da ist die Frage erlaubt, was glauben wir denn eigentlich? Ich finde die Frage so wichtig und interessant, dass ich sie uns heute Morgen allen stellen möchte. Glaube, nicht nur eine Frage der Intensität, also der Quantität, sondern auch der Inhalte, der Qualität. Angeregt wurde ich durch das Lesen des Buches Entdeckungen in der Einsamkeit von Peter Strauch. Peter Strauch stellte fest, dass sich in christlichen Kreisen eine Polarisierung gebildet hat zwischen Menschen einerseits, die theologisch fundierte Kenntnisse haben, aber ohne geistliche Kraft leben. Sie leben und verkünden einen Glauben, den sie selbst überhaupt nicht erfahren haben. Theoretisch super gut drauf, aber praktische Erfahrung mit dem Glauben Fehlanzeige. Und auf der anderen Seite sind da Menschen, bei denen die geistliche Wirklichkeit verzerrt und überzogen wird. Auf dieser Seite verlieren sich die Menschen in der Schwärmerei. Alles nur aus dem Gefühl heraus, ohne eine fundierte Grundlage, warum man gewisse Dinge tut. Soweit Peter Strauch. Ich habe diese beiden Extreme, den Kopfchristen und den Bauchchristen, drücke ich mal so salopp aus, nur genannt, um den Bogen abzustecken. Ein jeder von uns mag sehen, wo er sich zwischen diesen beiden Polen einordnet. Mir ist bei meinen Überlegungen nur eins klar geworden, der wahre Glaube muss anders aussehen, weder auf der einen Seite im Extrem, noch das Extrem auf der anderen Seite. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, Vers 38. Es ist hier ein äußeres Merkmal genannt, an dem man den Glauben sehen kann. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn ich nun das Superlativ in diesem Vers mit der christlichen Realität vergleiche, drängt sich spontan die Feststellung auf, irgendwas stimmt hier nicht. Entweder ist diese Verheißung überzogen, oder mit dem Glauben stimmt es nicht. Da ich Gottes Wort jedoch ernst nehme und als Grundlage meines Christseins betrachte, muss ich leider eingestehen, dass es wohl eher mit dem Glauben im Argen liegt. Denn wenn Gott sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dann ist das so. Aussagen der Bibel sind keine leeren Phrasen oder Übertreibungen, sondern Herausforderungen und Prüfsteine unseres Lebens. Wenn Jesus diese überströmende Fülle als Folge des richtigen Glaubens zusagt, dann ist das auch so. Wer an mich glaubt, so weit, so gut. Doch dann kommt die Einschränkung, wie die Schrift gesagt. Es werden also gewisse Anforderungen an das Wie des Glaubens gestellt. Und meines Erachtens ist hier weniger die Intensität als vielmehr der Inhalt des Glaubens gefragt. Ein anderer Vers in der Bibel sagt, wenn euer Glaube wie ein Senfkorn wäre, so könntet ihr Berge versetzen. Nun ist ein Senfkorn kein Riesenfelsblock, kein Berg, so wie der Buchsberg oder der Wachenberg in Weinheim, sondern ein Senfkorn, das ist so ziemlich das kleinste Samenkorn, was man sich vorstellen kann. Also die Anforderungen an die Größe des Glaubens sind minimal, die sind eher winzig. Minimale Ansprüche sind nur gestellt. Ich gebe zu, dass wir auch die oft nicht erfüllen, aber die Ursache für die mangelnde Wirkung des Glaubens könnte überraschenderweise in Dingen begründet sein, an die wir gar nicht denken. Lass uns mal eine kleine Probe aufs Exempel machen. Power. Ich stelle mal einfach die Frage, ich gehe mal ein bisschen rum. Karl, an was glaubst du?
An Gott.
An Gott.
Und du, an was glaubst du?
An die Auferstehung Jesu.
An die Auferstehung Jesu. Und du?
Dass Jesus auch meine Sünden vergeben hat.
Dass Jesus deine Sünden vergeben hat. Hast du auch etwas, woran du glaubst?
Ja, dass Jesus mich so liebt, wie ich bin.
Du glaubst, dass Jesus dich so liebt, wie du bist. Gibt es noch andere Ideen? An was glaubt ihr?
Dass wir alle mit Jesus zusammenleben.
Dass wir alle mit Jesus zusammenleben. Das ist ein bisschen auf die Ewigkeit hingerichtet, ne? Und an was glaubst du?
An den Heiligen Geist, der in uns wirkt.
Der Heilige Geist ist noch gar nicht abgetaucht. Ihr seht, wenn man die Frage nach dem Was glaubst du stellt, kommt eine ganze Reihe von verschiedenen Antworten. Das ist gar nicht so einfach, den Glauben so in ein Wort oder in einen griffigen Begriff zu fassen. Unser Text in Epheser 4, den ich anfangs vorgelesen habe, der auch noch hier steht, der spricht aber von einem Glauben. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens haben. Der eine glaubt an Gott, der andere glaubt an Jesus Christus, der andere glaubt an die Vergebung der Sünden. Dann hatten wir den Glauben an den Heiligen Geist. Es gibt den Glauben daran, dass es in Ewigkeit eine Gemeinsamkeit mit Jesus gibt. Ich denke, wir tun gut daran, wenn wir unseren Glauben definieren, wenn wir versuchen, eine gemeinsame Basis für unseren Glauben zu finden. Es gilt, eine Reihe von Glaubensinhalten zu finden, die uns gemeinsamen Halt geben und die für uns Orientierung sind. Wachstum im Glauben, in seiner Intensität, ist dann möglich, wenn dieser Glaube in seinen Grundlagen definiert ist. Ich kann nur dann im Glauben wachsen, wenn ich weiß, woran ich glaube. Ich will versuchen, die Antworten von uns, die wir gehört haben, ein klein wenig zu sortieren, vielleicht auch etwas ergänzen. Und ihr werdet feststellen, dass es überhaupt keine theologische Schwerarbeit ist und von jedem eigentlich leicht nachvollzogen werden kann. Selbstverständlich, das ist doch klar, glauben wir an Gott, den Vater, den Schöpfer aller Dinge, von dem die Bibel sagt, dass er vor allem ganz am Anfang war und alles aus ihm geworden ist. Nachzulesen in Johannes 1, Vers 1. Denn Gott, den wir mit seinen Namen Jahwe, Elohim und Adonai kennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Dann wäre da Jesus zu nennen, ist auch von euch sehr zutreffend genannt worden. Der christliche Glaube hat seine Einzigartigkeit in der Gestalt Jesus Christus. Jesus ist Zentrum und Mitte unseres Glaubens und dennoch ist er auch eine der umstrittensten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Erst durch Jesus gewinnt unser Glaube Inhalt und Konturen. Wir sehen auf Jesus den Begründer und Vollender des Glaubens, steht in Hebräer 12, Vers 2. Und weil Jesus in unserem Glauben diese entscheidende Rolle zufällt, müssen wir ihn und seine Bedeutung etwas genauer definieren. Jesus ist Gottes eingeborener Sohn. Er ist zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist unser Herr und Heiland. Schon seine Menschwerdung muss festgehalten werden. Er ist geboren von einer Jungfrau Maria. Einen Vater im menschlichen, im biologischen Sinne gibt es nicht. Maria empfing ihn vom Heiligen Geist. Sein ganzes irdisches Leben stand unter einem definierten Auftrag. Und diesen Auftrag hat er freiwillig auf sich genommen. Er hat es auf sich genommen, das ist auch genannt worden, wegen unserer Sünden zu leiden und zu sterben. Er wurde für unsere Sünden gekreuzigt und begraben. Und das Wunder, nach 3 Tagen ist er auferstanden von den Toten und nach einer kurzen Zeit mit seinen Jüngern zum Himmel aufgefahren. Dort hat er seinen Platz beim Vater zu seiner Rechten. Eine Textstelle, die dies auf wunderbare Weise zusammenfasst, können wir in Philipper 2 finden. Ich lese diese Stelle vor. So seid nun unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es ist für unseren Glauben von grundlegender Bedeutung, alle diese Aspekte unseres Herrn Jesus Christus zu sehen. Zu groß wäre die Gefahr, ihm nicht den gebührenden Rang zu geben, wenn wir nur einzelne Aspekte herausnehmen. So machen manche aus Jesus einen Märtyrer, andere machen ihn zum guten Menschen, zum Propheten. Ja, manche machen ihn auch zum Versager. Die sagen, Jesus hat versagt. Die Zeugen Jehovas sagen, Jesus hat seine Aufgabe nicht erfüllt, er ist am Kreuz gestorben. Das ist eine ganz andere Bewertung von der Person Jesu Christi, wie wir sie machen. Man verwehrt ihm die ihm eigentlich zustehende Ehre als Messias und Heiland. Ohne diesen Jesus, den auferstandenen, siegreichen Jesus, könnten wir unser Christsein an den Nagel hängen und wären vielleicht allenfalls gute Menschen. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tag auferstanden von den Toten und aufgefahren gen Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Unser Gottesbild kennt einen dreieinigen Gott. Neben dem Vater und dem Sohn ist da der Heilige Geist. Wir haben es gehört, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft im Leben eines Christen. Was wären die Jünger nach Christi Himmelfahrt gewesen ohne den Heiligen Geist? Ein eingeschüchtertes Häuflein Menschen, welches seine Ideale verloren hat. In Johannes 16 hat Jesus den Heiligen Geist den Beistand genannt, den er senden wolle. Er ist es, der Heilige Geist, der uns überhaupt fähig macht, Gott und sein Wegen zu erkennen. All unser Tun und Handeln als wiedergeborene Christen kommt durch den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Mit der Beschreibung des dreieinigen Gottes ist jedoch unser Glaube noch nicht ausgefüllt. Es gibt noch einige wichtige Aspekte, die für unser Leben als Christen wichtig und auch von Jesus so gewollt sind. Der Glaube an Gott, so persönlich er einerseits auch ist, vereinigt er auf der anderen Seite Menschen aller Nationen, aller Rassen und aller Völker. Die unterschiedlichsten Charaktere und Temperamente, junge und alte, werden durch das Band der Liebe vereint. Als Jesus dem Simon, damals den Beinamen Petrus, das bedeutet Fels, gab, zeigte er das Bild der Gemeinde als Bauwerk, dass er auf diesem Felsen, auf diesen Petrus bauen wollte. Jeder hat in diesem Bauwerk seinen Platz und hat seine Aufgabe in diesem Organismus. Verschiedene Gaben unter dem Haupt Jesus Christus formen die Einzigartigkeit der Gemeinde. Jesus spricht zwar den Einzelnen persönlich an, aber nur um ihn in seine Herde und in seine Gemeinde zu führen. Die Akzeptanz der Gemeinschaft der Gläubigen als Manifestation des Reiches Gottes ist unabdingbarer Bestandteil der christlichen Lehre. Ich kann die Gemeinde nicht aus meinem Glauben herausnehmen. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt den Einsiedler, ich gehe irgendwo in die Wüste Gobi und halte mich von aller Sünde und von aller Menschlichkeit fern und dann führe ich ein gottgefälliges Leben. Gott will, dass ich mich in die Gemeinschaft der Gläubigen hineinbegebe, dass ich Ja sage zu meinen Brüdern und zu meinen Schwestern und meinen Glauben in dieser Gemeinschaft lebe. Wer Menschen für Jesus gewinnen will, der muss sie auch für den Leib Christi, für die Gemeinde gewinnen. Über die wohldurchdachte Ordnung und über das Wesen der Gemeinde zu sprechen, das wäre wieder eine eigenständige Predigt. Ich glaube an die heilige christliche Kirche und an die Gemeinschaft der Gläubigen. Ein letzter Punkt wäre noch zu betrachten. Was ist denn eigentlich der Sinn dieser Beziehungskiste zwischen Gott und den Menschen? Geht es darum, dass wir einen Lebensinhalt bekommen, ein Ideal zum Hochschauen? Die Gemeinde als Schutzgemeinschaft im Trubel des Alltags? Irgendwie spielt das sicher alles eine Rolle. Aber Gottes Heilsplan geht weiter. Wo wir Stückwerk denken, ist Gottes Plan vollkommen. Denn über allem göttlichen Tun stehen die Worte Liebe und Versöhnung. Jesus starb für uns am Kreuz, dass wir Frieden mit Gott haben können. Dass der alte Zustand wie im Paradies wiederhergestellt werden kann. Siehe die Stätte Gottes bei den Menschen, lesen wir in Offenbarung 21. Gott will, dass wir in Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben sollen. Deshalb werden die Toten auferstehen und je nach ihrer Entscheidung für oder gegen Gott für ewige Gemeinschaft mit ihm haben oder ewig von ihm getrennt sein. Es gibt Vergebung der Sünden, sonst wäre ja der Tod Jesu sinnlos gewesen. Es gibt die Auferstehung der Toten und es gibt ewiges Leben. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man diese einzelnen Glaubensinhalte in eine sinnvolle Beziehung bringen kann. Und ich habe da ein schönes Bild vor Augen. Ich habe es versucht, auch ein bisschen zu zeichnen. Und dieses Bild möchte ich an euch weitergeben. Patrick, das wäre, genau, das ist das Bild. Es ist eigentlich ein Kreuz mit so ein paar verbindenden Linien. Und in der Mitte dieses Bildes steht Jesus. Jesus ist die Mitte und das Zentrum unseres Glaubens. Dann ist auf der gleichen Ebene wie er, ist Gott, der Vater und der Heilige Geist. Und ihr seht die Pfeile, die gehen von Jesus zu Gott, dem Vater und zurück und von Jesus zum Heiligen Geist und zurück. Da ist ein inniger Austausch, da ist eine innige Einheit von Jesus nach links und nach rechts. Unten habe ich die Gemeinde dargestellt und von der Gemeinde zu Jesus gibt es ein genauso inniger Austausch. Der Pfeil geht nach unten und der Pfeil geht nach oben. Und genauso hat die Gemeinde, haben wir Kontakt zu Gott, dem Vater und wir haben die Beziehung zum Heiligen Geist. Was oben steht, ist das ewige Leben. Und da wird es für uns als Gemeinde schon etwas schwierig. Ne? Es gibt da keinen Weg zum ewigen Leben, ohne über diese mittlere Schiene hinzukommen. Also keiner von uns kann sagen, ich lasse mal Gott außen vor, ich lasse Jesus außen vor, ich brauche keinen Heiligen Geist. Das ewige Leben, das besorge ich mir auf eine ganz andere Weise. Es geht für uns zum ewigen Leben, zur ewigen Gemeinschaft mit Gott, nur über diesen Weg, nur über Jesus Christus. Und das Schöne bei diesem Bild, es ist ein Kreuz geworden. Ne? Und das Kreuz ist ja auch unser Symbol, das ist ja unser Zeichen, mit dem wir Christen uns von anderen unterscheiden. Die Grundlage meiner Predigt heute Morgen, vielleicht haben es einige gemerkt, das ist ja bei uns nicht so sehr verbreitet, ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Patrick, kannst du uns das auch mal zeigen? Ich habe das immer so als einzelne Textabschnitte in die Predigt einfließen lassen, das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, als Schüler, damals als Baptist war man ja im Religionsunterricht, da dabei, aber doch nicht so richtig. Ne? Und die Evangelischen, die hatten einen Katechismus. Das war so ein kleines Büchlein, kann ich noch gut erinnern, mit so braunem Einband, so brauner Einbanddeckel. Und als es auf die Konfirmation zuging, da mussten die sowas auswendig lernen. Ne? Ich musste sowas nicht auswendig lernen, deswegen habe ich mich erst viel, viel später damit auseinandergesetzt. Und das war mir etwas suspekt, apostolisch und glaubensbekenntlich, steht im Katechismus drin. Gilt es denn überhaupt für uns Baptisten? Ich habe es gelesen und musste feststellen, ja, steht eigentlich gar nichts Verkehrtes drin. Ne? Ist eigentlich genau das, woran ich eigentlich glaube. Und ich finde, es tut gut, wenn wir uns dieses apostolische Glaubensbekenntnis hin und wieder einmal vor Augen halten, auch mal bewusst durchlesen und uns dann fragen, am Ende kann ich dazu Ja sagen. Und wenn ich dazu von ganzem Herzen Ja sagen kann, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Es ist kein Ausschnitt aus der Bibel, es ist kein Vaterunser, wir können es nirgendwo direkt nachlesen in Gottes Wort. Aber es war den Vätern der Gemeinde, den ganz allerersten Christen war es unheimlich wichtig, ein Fundament zu haben, etwas, worauf sich alle Christen berufen können, etwas, worauf alle Christen Ja sagen können, einen definierten Glauben. Mit einem solchen Glaubensbekenntnis konnte man in der Anfangszeit der Gemeinde verhindern, dass es Spaltungen gab. Es gab Ausprägungen, die einen haben mehr Wert darauf gelegt, andere, die sahen ihren Schwerpunkt in einer etwas anderen Richtung, aber das hier, das, woran sie geglaubt haben, das war wichtig und das wurde schon ganz, ganz früh eben in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis festgehalten. Es ist, wie gesagt, kein baptistisches Bekenntnis, sondern es ist eine Basis, auf der alle Menschen, die an den auferstandenen Jesus glauben, sich zusammenfinden können. Es war für Paulus ein primäres Anliegen, die jungen, wachsenden Gemeinden auf ein sicheres Fundament zu stellen. Einheit und Einigkeit in allen Fragen des Glaubens und der Beziehung zu Gott und Jesus Christus. Deshalb auch die Betonung in den eingangs gelesenen Versen. Es geht um einen Glauben. Wenn wir diese Textstelle aus Epheser 4 noch etwas weiter vorne lesen, da ist sogar noch von einem Glauben, von einer Taufe, von einer Hoffnung, von einem Herrn, von einem Gott und von einem Vater aller die Rede. Das ist für unseren Glauben von größter Bedeutung und größter Wichtigkeit, dass wir uns da einig sind, dass wir uns einig sind, woran wir glauben. Ob wir das mit einem Kopftuch machen oder ob man eine Krawatte zum Gottesdienst anhat oder ob man eine andere Kleiderordnung hat, das ist vollkommen sekundär. Das ist vollkommen unwichtig, ob man zum Beten auf die Knie geht, ob man die Hände hebt, ob man die Hände faltet, das ist alles Beiwerk. Aber wichtig ist es, dass wir uns darin einig sind, woran wir glauben. Und dass wir uns das von niemandem auseinander dividieren lassen. Gerade in der heutigen Zeit sind sehr viele Strömungen da, die versuchen, aus verschiedenen Religionen, aus verschiedenen Strömungen einen neuen Glauben zu zimmern. Dass man sagt, ja, Gott, das ist in Ordnung, den findet man in vielen Weltreligionen, aber ob man das mit Jesus so ernst nehmen muss, ob Jesus auch wirklich auferstanden ist, da könnte man doch noch ganz andere Dinge mit reinnehmen. Es ist für uns von wirklich elementarer, grundlegender Bedeutung, dass wir diese Inhalte, dass wir dazu Ja sagen und dass wir uns das in unserem Herzen immer wieder verinnerlichen. Und warum? Es geht darum, dass wir wachsen. Lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wobei jedes Glied das andere nicht nach dem Maß seiner Kraft, dass jedes Glied das andere nach dem Maß seiner Kraft unterstützt. So wächst der ganze Leib und baut sich auf in der Liebe. Ströme lebendigen Wassers werden fließen. Ich möchte Gott auf diese Probe stellen. Ich möchte das erleben, dass Ströme lebendigen Wassers fließen. Du auch? Amen.